2025 had two phases. A record first half year for insured losses was followed by the quietest second half year in a decade. This is a powerful illustration of rising volatility. Overall losses reached $224 billion.
224 Milliarden US-Dollar kosteten Naturkatastrophen im vergangenen Jahr. Dass es nicht noch teurer wurde, ist laut dem Klimawissenschaftler Tobias Grimm von Munich Re pures Glück. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und ich spreche heute mit Susanne Schwarz von der TAZ. Hallo Susanne.
Hallo, auch von mir. Ihr hört die Folge vom 16. Januar 2026 und das sind heute unsere Themen. Zuerst sprechen wir darüber, wie warm 2025 eigentlich war und wie es sich so verhält zu den anderen heißen Jahren. Dann schauen wir uns an, wie teuer Umwelt- und Naturkatastrophen letztes Jahr waren. Und zum Schluss geht es um die CO2-Emissionen der Superreichen.
Ja, 2025 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Das geht aus den Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor. Mit einer weltweiten Durchschnittstemperatur von 14,97 Grad war 2025 nur geringfügig kühler als die Rekordjahre 2024 und 2023. In den vergangenen drei Jahren, also von 2023 bis 2025, lagen die Temperaturen durchschnittlich um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Damit wurde die 1,5-Grad-Grenze zum ersten Mal im einen Dreijahreszeitraum überschritten.
Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen, das ist damit jetzt noch nicht offiziell gerissen. Also 2050 hatten sich die Staaten ja weltweit in Paris eben darauf geeinigt, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung begrenzt werden soll und am besten aber bei 1,5 Grad. Und wenn man wissen will, ob das nun geschafft oder gerissen oder wie auch immer ist, da gucken KlimaforscherInnen auf lange Zeiträume, also nicht nur auf ein Jahr oder drei Jahre, sondern in der Regel ziehen sie dann wirklich einen langfristigen Durchschnitt heran, nämlich eine Periode von 30 Jahren oder so. Die Fachleute von Copernicus schätzen, dass sich die Erde derzeit um rund 1,4 Grad gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung erwärmt hat. Also auch schon knapp vor der Grenze. Und wenn sich die Erde weiter so schnell erwärmt wie zurzeit, dann könnte das 1,5 Grad Limit auch wirklich bald überschritten werden, nämlich schon vor 2030. Und das wäre mehr als 10 Jahre früher, als man das eigentlich gedacht hätte, also zum Zeitpunkt als das Paris-Abkommen unterzeichnet wurde.
Ja, das Ziel gilt im Grunde als gescheitert, denn damit es nicht außer Reichweite gerät, müssten weltweit viel, viel weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, also viel, viel weniger Öl, Kohle und Gas verbrannt werden. Doch davon ist die Welt meilenweit entfernt. Weltweit liegen die CO2-Emissionen auf hohem Niveau und nehmen in vielen Regionen sogar noch weiter zu. In Deutschland sind die Emissionen zwar seit 1990 schon gesunken und auch 2025 wieder leicht. Dieser Rückgang zuletzt hängt jedoch teilweise mit der Wirtschaftskrise zusammen und nicht allein mit konsequentem Klimaschutz.
Ja, also wir nähern uns wirklich mit atemberaubender Geschwindigkeit der 1,5-Grad-Grenze. Und wird die dauerhaft überschritten, dann hätte das schwere Folgen weltweit. Also Hitzewellen, Dürren, Starkregen, Stürme würden dann häufiger und intensiver auftreten. Das gefährdet Menschen, das beschädigt Häuser, Straßen, das vernichtet Ernten, verursacht hohe wirtschaftliche Schäden. Natur und Ökosysteme leiden stark unter der zusätzlichen Erwärmung. Korallenriffe sterben ab, Wälder werden anfälliger für Brände, ganze Lebensräume können verloren gehen. Also schwere Folgen. Besonders problematisch ist, dass manche Veränderungen eben auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also je länger die Erderwärmung über 1,5 Grad liegt, desto größer werden die Risiken für Menschen und Umwelt.
Es gibt ja die Idee, dass die Menschen die zu viel ausgestoßenen CO2-Emissionen wieder zurückholen mit natürlichen Verfahren wie der Wiedervernässung von Mooren, dem Aufforsten von Wäldern oder durch technologische Verfahren wie Direct Air Capture, wo riesige Anlagen CO2 aus der Luft filtern. Diese technischen Verfahren funktionieren aber bisher gar nicht so gut. Und solange weltweit weiterhin viel CO2 ausgestoßen wird, wie derzeit, lassen sich diese Emissionen eben auch nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompensieren.
Wir kommen zum nächsten Thema, das ebenfalls ein Rückblick auf 2025 ist. Und zwar geht es jetzt um die Kosten von Natur- und Umweltkatastrophen. Die lagen letztes Jahr nicht ganz so hoch wie im Vorjahr. Das dokumentiert jedes Jahr der Rückversicherer Munich Re, wie hoch die lagen. Und 2025 verursachten solche Naturereignisse weltweit Schäden in Höhe von 224 Milliarden US-Dollar. 2024 waren es 368 Milliarden US-Dollar. Knapp für die Hälfte der Kosten dieses Jahr kamen die Versicherer auf. Und ja, aber auch interessant, 2025 war in anderen Kosten, nämlich in humanitären Kosten, sozusagen deutlich schlimmer oder deutlich gefährlicher, nämlich für uns Menschen. Rund 17.200 Menschen kamen bei den Naturkatastrophen weltweit ums Leben und das waren wiederum deutlich mehr als im Vorjahr.
Ja, und dass die Naturkatastrophen 2025 nicht noch teurer waren, das war laut Munich Re pures Glück. Der Rückversicherer sagt auch, es war auffällig, dass es 2025 viele extreme Ereignisse mit relativ sicherem Einfluss des Klimawandels gab. Beispiele dafür sind die Waldbrände bei Los Angeles, der hohe Anteil besonders starker Hurrikane im Nordatlantik und Hochwasserkatastrophen. Ja, und für etliche dieser Wetterextreme hat die Wissenschaft bereits viele Belege dafür gesammelt, dass Häufigkeit und Stärke infolge des Klimawandels dieser Wetterextreme zunehmen. Dies gilt insbesondere für Hitzewellen, aber auch für Extremniederschläge, Dürren oder die meteorologische Komponente von Waldbränden.
Dass die Schäden im vergangenen Jahr doch auch hoch waren, lag an regelmäßig auftretenden Ereignissen wie Überschwemmungen, an schweren Gewittern, an Waldbränden. Also das heißt, das sind jetzt nicht die Spitzen oder die allerextremsten Wetterereignisse, sondern welche, die häufig auftreten, in der Regel keine Megakatastrophen auslösen, die aber kontinuierlich hohe Kosten verursachen. Und 2025 war mit Schäden in Höhe von 116 Milliarden US-Dollar für solche eben regelmäßig auftretenden Wetter- und Naturereignisse das bislang teuerste Jahr in dieser Kategorie.
Ja, aus Sicht von Munich Re hatte 2025 zwei Seiten. Das erste Halbjahr war ein Rekordjahr bei den versicherten Verlusten und das wurde dann gefolgt vom ruhigsten Halbjahr der vergangenen Dekade. Das zeigt auch, wie stark die Volatilität zunimmt, also dass das Wetter immer unbeständiger wird und stärker schwankt als früher. Und nur durch Zufall ist die Welt in diesem Jahr an potenziell noch viel größeren Schäden vorbeigeschrammt. Das liegt vor allem daran, dass es keine schweren Hurrikans das US-Festland getroffen haben. Zum ersten Mal seit 10 Jahren blieb das Land damit von schweren Wirbelstürmen verschont, obwohl sich im tropischen Nordatlantik gleich 3 Hurrikans der höchsten Stufe 5 gebildet hatten. Und das waren so viele superstarke Wirbelstürme wie seit 2005 nicht mehr, also dem Jahr von Hurricane Katrina, der die Region um New Orleans verwüstete und bis heute eine der teuersten Naturkatastrophen aller Zeiten war.
Ja, es ist ja so, dass solche Katastrophen in den USA immer für besonders hohe Schadenszahlen sorgen. Nicht, weil ein Sturm in Bangladesch weniger schlimm wäre oder weil andere Regionen generell nicht so heftiges Extremwetter hätten, aber in den USA sind halt die Infrastruktur, die Autos, die Häuser, die dann da zerstört werden, tendenziell teurer. Das heißt, da muss man aufpassen mit Rückschlüssen auf die Betroffenheit. Die kann in anderen Ländern genauso groß oder sogar viel größer sein. Aber die monetären Schäden werden bei schweren Naturkatastrophen in den USA halt immer als sehr groß bewertet. Ja, und auch 2025 war die teuerste Naturkatastrophe der Waldbrand oder waren die Waldbrände im Großraum Los Angeles.
Genau, ihr erinnert euch bestimmt noch an die krassen Bilder. Da gab es eine Kombination aus anhaltender Dürre und starken Winterwinden, also ideale Bedingungen für die Brände. Nach dem Ausbruch trieben die Winde die Flammen durch Funkenflug immer weiter in die Vororte von Los Angeles und der Gesamtschaden belief sich auf rund 53 Milliarden US-Dollar und davon waren etwa 40 Milliarden US-Dollar versichert und der hohe Versicherungsanteil, der erklärt sich dadurch, dass in den betroffenen Vororten von Los Angeles viele Wohngebäude versichert sind. Bei den Waldbränden handelt es sich um die bislang teuerste Waldbrandkatastrophe weltweit und dass ein einzelner Waldbrand derart hohe versicherte Schäden verursachen könnte oder das ist laut Munich Re vor noch wenigen Jahren undenkbar gewesen. Und ja, auch 30 Menschen starben durch die Feuer.
Es standen übrigens nicht alle Schäden durch Naturkatastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also es gab auch echte Naturkatastrophen, nicht nur menschengemachte. Und zwar war das zweitgrößte Schadensereignis 2025 das schwere Erdbeben in Myanmar, bei dem im März 4.500 Menschen zu Tode kamen. Und das Beben richtete auch monetäre Schäden an, nämlich in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar. Davon war wiederum übrigens nur ein kleinerer Teil versichert. Im Gegensatz zu den reichen Vororten von L.A. ist es in Myanmar eben ganz anders. Und vielleicht noch ein kurzer Blick hier auf unsere Region, auf Europa. Da verlief das Jahr vergleichsweise glimpflich, was Kosten durch Naturkatastrophen anbelangt. Nämlich gab es Schäden von rund 11 Milliarden US-Dollar. Hier war die Hälfte davon ungefähr versichert und die höchsten Schäden verursachten eine starke Kältewelle in der Türkei sowie schwere Hagelstürme in Frankreich, Österreich und Deutschland.
Willkommen zu unserem dritten und letzten Thema. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat bereits am 11. Januar sein Treibhausgasbudget aufgebraucht. Also alles an Treibhausgasen ausgestoßen, was ihm für das ganze Jahr zusteht. Das hat die Entwicklungsorganisation Oxfam berechnet. Wie viel einem einzelnen Menschen zusteht, das steht ja leider in keinem Gesetz. Formal gibt es da keine Angabe. Aber Oxfam setzt 2,1 Tonnen pro Jahr an. Das basiert auf Angaben des UN-Umweltprogramms. Wie hoch der weltweite CO2-Ausstoß pro Jahr für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels insgesamt sein dürfte. Und dann hat Oxfam das durch die Anzahl an Menschen geteilt. Also jede Person auf der Erde bekommt der Logik nach dasselbe Recht auf CO2-Ausstoß.
Genau. In der Realität ist es natürlich überhaupt nicht der Fall. Da emittieren manche Menschen viel, viel mehr als andere. Oxfam beruft sich da auf Zahlen vom Stockholm Environment Institute, nach denen dieses reichste Prozent der Weltbevölkerung 2023 pro Kopf 75,1 Tonnen CO2 emittiert hat. Also nochmal zum Vergleich, jede Person dürfte 2,1 Tonnen und das reichste Prozent aber 75,1 Tonnen pro Person. Auf den Tag heruntergerechnet sind das dann 0,206 Tonnen CO2 und die 2,1 Tonnen, die eben angemessen wären, sind dann entsprechend nach 10,2 Tagen erreicht, also schon in der Nacht zum 11. Januar. Und das heißt, schon jetzt, während wir immer noch manchen Leuten frohes Neues wünschen, machen die Superreichen rechnerisch ökologische Schulden bei uns allen, beziehungsweise bei der Zukunft.
Ja, die hohen Emissionen kommen vor allem durch Luxuskonsum, also zum Beispiel durch die Nutzung von Privatjets und Yachten zustande. Was allerdings noch zusätzlich wirkt, ist tatsächlich das viele Geld. Das steckt nämlich oft nicht nur im privaten Konsum seiner Eigentümer, sondern auch als Investition in Unternehmen und zwar allzu oft eben in klimaschädlichen Branchen.
Diese Emissionsungleichheit zwischen Arm und Reich, das ist ja was relativ gut belegt ist. Also gar nicht nur bei den jetzt richtig Superreichen, sondern auch sonst. Also der CO2-Fußabdruck korreliert teilweise besser mit dem Einkommen als mit der politischen Einstellung. Aber bei den Superreichen ist es halt besonders deutlich und da geht es dann langsam um echt relevante Unterschiede und Mengen an CO2. Also zum Vergleich, die durchschnittsdeutsche Person emittiert ungefähr 10 jährliche Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Das ist immer noch deutlich mehr, als ihr nach der Oxfam-Rechnung zustehen würde. Also das heißt, die meisten Menschen in Deutschland nehmen sich ökologisch zu viel heraus. Aber der Sprung zu den 2,1 Tonnen, die in Ordnung wären, der ist viel kleiner als der zu den 75 Tonnen der Superreichen.
Ja, und was könnte man jetzt tun? Einerseits natürlich Superreichtum einschränken, etwa durch gute Vermögens- und Erbschaftssteuern. Und man könnte Emissionsquellen wie Privatjets einschränken oder verbieten, denn die braucht ja eigentlich wirklich niemand. Ja, im
Wie werden die
Kleinen.
armen PendlerInnen zur Arbeit kommen?
Tja. Ja, im Kleinen zeigt sich auch die Emissionsungleichheit übrigens auch schon beim Linienflug. Ein Langstreckenflug in First und Business Class ist 4 bis 5-mal so klimaschädlich wie in der Economy-Klasse, kam neulich in einer Greenpeace-Studie heraus und das liegt eben am höheren Platzbedarf.
Genau, sowas kann man natürlich auch stärker besteuern einfach. Allerdings dient das wohl eher dazu, mehr Einnahmen für den Staat zu generieren, die er dann ja zum Beispiel in Klimaschutz oder andere sinnvolle Dinge stecken kann. Auch das wäre ja dringend nötig. Es ist nur anzunehmen, dass es jetzt dabei, die Reichen und die Superreichen von dem klimaschädlichen Verhalten abzuhalten, nicht so sehr helfen würde, denn Geld ist da ja einfach nicht das Thema. Also wenn die Geld sparen wollten, ja, dann würden ja Privatjet und Yacht oder Weltraumtourismus und so weiter auch heute schon keinen Sinn machen. Die hätten ja alle Optionen, Geld zu sparen. Aber sie haben es ja im Überfluss. Oxfam schlägt auch noch eine globale Abgabe oder globale Abgaben auf Gewinne von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen vor. Das zielt eben darauf ab, dass ein großer Teil der schlechten Klimabilanz von den Superreichen eben an ihren Investitionen hängt. Wie wahrscheinlich das alles ist, ist natürlich dann die nächste Frage. Also, wenn man sich jetzt anguckt, was aus der globalen Unternehmenssteuer geworden ist, auf die sich echt viele Länder, 140, glaube ich, ungefähr geeinigt haben, unabhängig von der Branche, die gab es ja, die wurde gefeiert, auch zu Recht. Allerdings sollen jetzt eben US-Unternehmen ausgenommen werden. Dafür hat die Trump-Regierung gesorgt. Damit wird dieses ganze Instrument natürlich viel schwächer. Und so eine internationale Klimasteuer stelle ich mir entsprechend auch schwer vor, aber eine gute Idee wäre es natürlich.
Und damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In der vergangenen Woche hat Uwe Müller-Kern für das Klima-Update gespendet. Danke dafür.
Tschüss.
Tschüss. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ Panther Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.